Warum schreiben alle über Klasse?
Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hansa Rauschen. Hallo Florian.
Hallo Emily.
Wie immer die Frage zum Anfang. Was liegt auf deinem Schreibtisch gerade?
Auf meinem Schreibtisch liegt gerade, wir haben gerade schon drüber gesprochen, eine Absage, an die ich wieder denken musste. Denn es gab einen Text, über den wir im Lektorat auch richtig intensiv gesprochen hatten, ein Agenturangebot kurz vor der Buchmesse. Und dann haben wir auf dem Brustton der Überzeugung gesagt, also wirklich, das geht gar nicht. Und hörten jetzt wiederum kurz nach der Buchmesse, dass diverse andere Verlage emsig am Bieten sind und sich die Begeisterung wirklich in größte Höhen treibt. Und da hat man sofort das Gefühl, oh Gott, ich kann gar nicht lesen. Ich kapiere einfach gar nicht, was los ist.
Obwohl ich mich, also klar, dieses Gefühl kenne ich natürlich auch, dass man was absagt und dann auf einmal merkt, oh Gott, aber alle anderen springen irgendwie drauf an und was habe ich da jetzt nicht drin gesehen? Aber ich muss sagen, ich finde, je länger man in diesem Beruf unterwegs ist, man entwickelt schon auch so eine Art Abgeklärtheit, weil ich habe auch schon so viele Manuskripte, auf die ganz viele Verlage geboten haben und die dann sehr teuer wurden, habe ich auch schon dann nicht funktionieren sehen. Also das waren dann, die kamen dann mit dieser ganz großen Versprechung von alle wollten es und dann hat es einfach nicht funktioniert. Deswegen, klar, es gibt diesen Moment der Irritation oder auch vielleicht der kleinen Verunsicherung, aber eigentlich, also ich habe gemerkt, über die Jahre bleibe ich dann doch relativ entspannt und denke mir, ja, dann hätte ich eh nicht die Person sein sollen, die dieses Buch jetzt irgendwie verlegt. Aber du verspürst ja schon noch einen größeren Schmerz, oder?
Ja, ich muss sagen, das verrät vielleicht auch was über das Naturell. In schlechten Phasen habe ich dann auch, dass ich eher das Gefühl habe, Gott, überhaupt keine Lesekompetenz, wenn man das nicht erkannt hat. Also ich bin da ziemlich dünnhäutig und es geht nah an mich ran. Und überhaupt habe ich oft das Gefühl so, wir sprechen ja vielleicht auch genau über so etwas heute, wenn wir über Trends oder einen bestimmten Trend in der Gegenwartsliteratur sprechen, dass ich manchmal sehr gut verstehe, was los ist und wohin die Gegenwartsästhetik treibt und manchmal gar nicht.
Und da sagst du jetzt ja schon das Stichwort, das Thema der Folge. Willst du da noch ein bisschen mehr direkt zu sagen? Worüber sprechen wir denn heute?
Wir sprechen heute über einen tatsächlichen großen Makrotrend dieser Jahre. Sogar nicht nur in der Belletristik, sondern ganz allgemein wird, glaube ich, gesellschaftsdiagnostisch sehr, sehr viel darüber gesprochen. Ist überhaupt ja die Soziologie eingerückt in die Mitte der Gesellschaft, wird viel von ihr ausgesehen, wird ganz viel über Herkunftsgeschichten, über soziale Verhältnisse geredet und über einen Begriff, der viele Jahrzehnte, glaube ich, tatsächlich wie verschüttet war, über die Klasse. Das ist definitiv in die Romane der letzten Jahre zurückgekommen, kann man an ganz, ganz vielen Stellen beobachten.
Ja, das schwappte ja erstmal so ein bisschen aus Frankreich rüber, dieser Trend mit Eribon und dann natürlich dem Nobelpreis für Annie Ernaux. Und jetzt aber auch in der deutschsprachigen Literatur seit ein paar Jahren haben wir das Gefühl, oder, dass dieses Thema mehr und mehr sowohl in der Literatur als auch im Sachbuch Thema einfach ist. Und deswegen hatten wir das Gefühl, wäre mal ein Thema, über das wir hier auch sprechen können. Und zwar nicht nur wir beide, sondern wir haben uns jemanden dazu eingeladen.
Genau, wir haben uns Daniela Dröscher dazu geladen, mit der wir jetzt gleich sprechen werden. Daniela Dröscher ist eine Autorin, die tatsächlich auch einen ganz interessanten Wandel, der das vielleicht auch sozusagen spiegelt, in ihrem Schreiben vollzogen hat. Denn sie hat früher tatsächlich Romane geschrieben, die viel ausgedachter waren, vielleicht fiktionaler, sage ich mal, dazu. Und dann gab es eben 2018 ein Sachbuch, ein Memoir, Zeige deine Klasse bei Hoffmann und Campe. Und 2022 das ganz viel gelesene Buch Lügen über meine Mutter, das ein Roman ist, der aber tatsächlich autofiktiv auch in die Geschichte von Daniela Dröscher hineingeht. Und das ist eine Entwicklung, an der man, glaube ich, sehr, sehr viel ablesen kann. Darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Daniela, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, bei euch zu sein.
Und ich finde, dass die Einleitung eigentlich fast nichts damit zu tun hat, aber irgendwie doch, weil ich finde, bei Veranstaltungen alleine merkt man schon immer so ganz, ganz stark, dass es so unterschiedliche Ideen davon gibt, wozu Literatur dienen kann. Ich finde schon, dass der Literaturbetrieb, dass man sehr viel darüber nachdenkt, was sozialer Status und so weiter ist. Oder, das ich nehme an, das ist jetzt ein bisschen eine blöde erste Frage, aber das ist wahrscheinlich auch deine Beobachtung, Daniela, oder?
Ja, absolut. Also diese berühmte Parkettsicherheit oder Parkettunsicherheit, ne, um die geht es ja häufig. Oder die Frage der Distinktion, wie wichtig ist die Abgrenzung, wie wichtig ist das Spiel der feinen Unterschiede und möchte ich einen Raum schaffen, in dem Menschen sich verbinden, also ein eher nicht hierarchischen Raum oder geht es eigentlich darum, diese Hierarchien zu reproduzieren und zu verfestigen? So, es ist ja eine Grundentscheidung, finde ich, wenn ich einen Raum öffne oder ein Buch gestalte.
Daran direkt anschließend, obwohl jetzt sind wir wirklich schon sehr schnell, sehr tief im Thema. Was bedeutet das denn, wenn du eben bei einer Veranstaltung, jetzt gerade bist du ja auch hier an der Universität, für eine Veranstaltung, was bedeutet das denn, wenn du an der Uni bist oder bei einer Lesung in einem Raum, der zum großen Teil wahrscheinlich von einem Publikum besucht wird, die Bildungsbürgertumshintergrund haben, die auch wahrscheinlich mit die größte Gruppe von Leuten sind, die Literatur rezipieren? Also kann man denn da einen Raum öffnen oder ist der nicht eigentlich schon geschlossen durch das Medium und den großen Teil der Leute, die dieses Medium rezipieren?
Ich glaube, man kann ihn öffnen und das liegt auch daran, dass wir, ich sag mal ganz vorsichtig in dreifachen Anführungszeichen, wir Transklass oder Menschen zwischen den Klassen ja immer mehr werden und auch untereinander sprechen und uns verbünden und auch umeinander wissen. Ne? Es macht einen Unterschied, wenn ich mich in einem Raum bewege und weiß, da ist die und der und es geht uns ähnlich so in diesen Momenten. Und ich habe ja inzwischen auch gelernt, mit diesen Registern zu spielen. Also ein Soziologe sagte mal, es ist ja eigentlich die Kür. Du kannst sozusagen, Classhopping heißt das, glaube ich, im Amerikanischen, du kannst hüpfen zwischen den Klassen und du vereinst beide Welten. Also natürlich spüre ich immer wieder auch mal diesen Riss, von dem Bourdieu ja so, auf den Bourdieu so sehr stark abhebt, wenn er sagt, dass der gespaltene Habitus, es sind zwei Welten, die sind nicht zu synchronisieren, die bleiben auf ewig. Bleibst du sozusagen verloren zwischen den Klassen. Diese Momente gibt es auch, sie werden aber weniger. Und ich glaube, es ist vor allem das Sprechen über Klasse, das diese Räume auch verändert. Also auch der Literaturbetrieb ist ein deutlich anderer. Also mein Debüt war 2009. Und wenn ich mich daran erinnere, an diese Frankfurter Messe, schwanger auch noch. Und es war so patriarchal und weiß und bourgeois.
Wir kennen uns ja, Daniela, aus der Zeit vor 2009 aus Berlin, haben da beide irgendwelche Dinge mit Literatur gemacht in diesen Jahren. Es waren sehr schöne Jahre. Und als du deine ersten Romane geschrieben hast und die Zeit davor, was mir ganz stark auffiel, als du dann später über den Klassenwechsel geschrieben hast, als Memoir und dann später jetzt eben als Roman, in diesen Fällen, ich hatte das ehrlich gesagt überhaupt nicht bewusst wahrgenommen, aus meiner bourgeoisen Sicht wahrscheinlich auf die Welt. Oder wie man immer sagt, dass eben ein Male Gaze oder ein weißer Blick ganz, ganz viele Sachen überhaupt nicht wahrnimmt und Signale. Gehörten wir halt alle zu so einer Clique, die sich eben für Schreiben interessiert, um dieses Büro Adler und Söhne herum schwebte und so weiter. Und ich hätte niemals nachgedacht, dass es Situationen gibt, in denen du ganz, ganz stark darüber nachdenkst, was hier gerade passiert oder die total mühevoll sind oder so. Weil das ja immer das Heftige ist, wenn man zu einer Klasse ganz stark gehört oder gerade zu dieser bildungsbürgerlichen Sphäre in der Kulturwelt, dass halt alles flutscht und alles immer läuft und alles total angenehm ist und man eben über ganz vieles gar nicht nachdenken muss.
Ja, das war ja auch jahrelang der Mythos, ne? Wir sind alle gleich. Das war das große Versprechen auch der westdeutschen Gesellschaft und ich hatte diese Kategorie Klasse für mich selbst ja gar nicht. Also die musste ich mir Stück für Stück erschließen und gestern auf der Tagung fiel nochmal diese schöne Formulierung von Annie Ernaux, die sagt, als sie das erste Mal Bourdieu las, hatte sie einen ontologischen Schock. Also weil sie plötzlich verstanden hat, an welche Position sie geboren wurde und sozusagen die Last der Herkunft erstmals auch für sich spüren, entziffern und einordnen konnte. Und es gab keinen Diskurs. Also als wir so lustig in Berlin und in dieser Zeitschriftenszene unterwegs waren, da haben wir über alles gesprochen, aber nicht über unsere Herkunft. Mhm. Und die Eltern und so, das war alles ganz weit weg.
Spielt in Nullerjahren
gar keine Rolle. Und auch wenn man Florian Illies liest zum Beispiel, da hatten alle einen Scoutranzen, ne, in der Erzählung. No way, also hatten nicht alle. Und dann, also Stichwort Adler und Söhne und diese Zeit, dann hast du eine Polemik geschrieben, Florian. Wie hieß die nochmal genau? Lassen Sie mich durch oder lass mich durch, ich bin Arztsohn? Nein, hilf mir.
Das weiß ich jetzt auch gerade gar nicht mehr. Lassen Sie mich durch, ich bin Arztsohn.
Aber als die Kessler-Debatte quasi eingegangen in die Geschichte, oder?
Genau, das war ein paar Jahre nochmal später, als dein Debüt, aber eben Mitte der 10er Jahre. Mhm. Und da war das tatsächlich, das kam aus Beobachtung heraus, dass ich irgendwie darüber nachgedacht habe, wie merkwürdig das ist, dass wir in, vor allem in der Schreibschulzeit, die ich noch davor hatte in Hildesheim, aber definitiv natürlich auch in diesem Berliner Umfeld, dass alle so gleich waren und wie gut es den Leuten ging und wie oft es auch so verstecktes Eigentum, das ging ja gerade los, das ist jetzt viel stärker geworden, weil alle noch ein bisschen älter geworden sind, dass ich plötzlich so viele Leute kenne, die noch plötzlich eine Eigentumswohnung haben von den Eltern oder so. Mhm. Aber das alles fiel mir eben ganz stark auf, dieser Habitus. Aber ich hatte dafür auch, ich hatte sehr wenig solche Bücher gelesen und kannte das alles gar nicht. Ich habe das eher irgendwie so ein bisschen gespürt zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber das war ein visionärer Text tatsächlich. Ich dachte, du hast den Finger in die Wunde gelegt zu einem Zeitpunkt, an einer Stelle, da war noch niemand so richtig bereit. Das war ja auch noch weit vor Eribon und Ernaud. Also es ist auch so lustig, dass wir diesen Klassendiskurs aus dem schicken Frankreich importieren mussten. Das ist schon auch ein Treppenwitz, finde ich. Und ich weiß noch, dass wir deinen Text im Büro bei der Suppe in der Mittagspause diskutiert haben und dann auf einmal die Frage kam, und was machen eigentlich deine Eltern? Und ich dachte, oh Gott. Ich muss es sagen, sie haben kein Abitur. Und darüber habe ich ja viel geschrieben, ne? Die Scham, sich zu schämen, das ist natürlich so eine große Wunde für alle Menschen, die diesen Klassenwechsel erlebt haben oder erleben. Und ja, seither ist viel passiert, finde ich, in der deutschsprachigen Literatur, aber auch im Diskurs. Und also du warst auf jeden Fall ein wichtiger Anfang mit deinem Text.
Du, Florian, hier in Deutschland, aber du hast ja auch gerade Eribon genannt. Rückkehr nach Reims ist ja auch so ein ganz wichtiger, vielleicht sogar Schlüsseltext für diese Art mit Beschäftigung über Klasse in der Literatur. Und ich würde sagen, seit Eribon sieht man auch einfach immer mehr AutorInnen, die sich damit beschäftigen, die darüber schreiben und die auch erkannt haben, dass es auch eine Art Ermächtigung sein kann, sich mit der Herkunft so direkt auseinanderzusetzen und nicht irgendwie zu versuchen, sie zu verheimlichen. Mhm. Wann, oder weißt du das vielleicht noch, wann für dich der Moment gekommen ist, in dem du wusstest, das ist auch das, was ich eigentlich machen muss? Denn ich glaube, schon im Vorgespräch hat Florian vorhin gesagt, ah, das ist so ganz interessant, dass du mit deinen zwei letzten Büchern, die sich dann so stark mit Klasse auseinandersetzen, wirklich deinen Durchbruch hattest. Mhm. Und das dann noch einmal, also als hättest du da irgendwie so richtig zu dir als Autorin gefunden.
Ja, das ist auch aberwitzig eigentlich, ne? Dass die Wunde zugleich die Heilung bedeuten konnte. Das ist irgendwie auch hübsch. Also natürlich gab es mein Awakening, also Eribon und so, gestern auf der Tagung an der LMU gab es so eine These, die da lautete, naja, viele dieser Klassenbücher, die sind ja nahezu messianisch oder so. Also da geht es um Erleuchtung und um auf einmal versteht man etwas und so. Das ist, also es ist ein bisschen wie das feministische Erwachen tatsächlich, ne? Wenn man einmal diese Klassenbrille auf hat, ich kriege sie nicht mehr runter. Das ist sozusagen, es hat sich jetzt das, was ohnehin schon im Körper war, kann ich jetzt auch als körperliches Wissen und all das entziffern. Aber mein großer Aha-Moment, der hat mit einem Scheitern zu tun. Ich bin an einem Romanmanuskript komplett verzweifelt. Wenn man sich meine Bibliografie anschaut, da gibt es eine interessante Lücke zwischen 2012 und 2018, 6 Jahre. Und in diesen 6 Jahren oder 5 Jahren habe ich versucht, einen Roman zu schreiben und habe über Männlichkeit nachgedacht, über so ein deutsch-französisches Kulturwirrwarr in einer Familie. Und mir hat aber die Klasse als Schlüssel gefehlt. Sie hat mir gefehlt und deshalb hat diese männliche Hauptfigur nicht funktioniert und die Ich-Erzählerin in der Rahmenhandlung auch nicht. Es sind eigentlich beides Trans-Klass-Figuren und ich wusste es aber nicht. Und deshalb saß ich sozusagen vor diesem eigentlich schönen Text, der so eigentlich auch funkelte und so einen Ton hatte und so, aber die entscheidende Kategorie war nicht da. Und das ist mir dann aufgefallen, als ich Eribon las und dachte, oh Gott, bevor ich auch nur in Ansätzen versuchen möchte, daran weiterzuschreiben, muss ich erstmal bei mir aufräumen und habe dann in einem 9-monatigen Akt die Zeige deine Klasse geschrieben. Also sehr in einem sehr kurzen Zeitraum. Birgit Schmitz, die das Buch gemacht hat damals, die hat das irgendwie gespürt. Die meinte, okay, du musst jetzt anfangen und du musst ganz bald abgeben, sonst traust du dich nicht mehr, weil es so ein persönlicher Text ist. Ja.
Und das war wie eine Befreiung oder wie hat sich das angefühlt?
wie eine Befreiung, aber auch wie ein, also wie ein, also ich habe Ordnung gemacht, ich habe sehr viel verstanden, ich habe Dinge verstanden, die eigentlich auf der Hand lagen, also weil diese Entfremdung, die auch zwischen den Generationen stattfindet durch einen Bildungsaufstieg oder einen Klassenwechsel, die ist so dominant in meiner Familiengeschichte, oder auch die Klassenscham des Vaters, von der ich in Lügen über meine Mutter so ausführlich erzähle, und das ganze Hochstapler-Syndrom und so, das ist so, also so laut und so omnipräsent eigentlich in meiner Familie gewesen, dass ich es gar nicht fassen kann im Nachhinein, dass ich das alles nicht als das gesehen habe. Verrückt. Aber es gab, also auch weil es den Diskurs nicht gab. Ne? Ja.
Annie Ernaux spricht ja von diesem Begriff der doppelten Scham, weil du jetzt auch gerade gesprochen hast von diesem Hochstapler-Syndrom, und das ist dann ja das, der Effekt, wenn du dann quasi irgendwie in die Literaturbranche einsteigst oder ins Bildungsbürgertum, quasi die Scham dann vielleicht in dem Moment, dass man eigentlich nicht irgendwie den in Anführungszeichen adäquaten Hintergrund hat. Aber geht es dir auch so wie Annie Ernaux, dass du auch in die andere Richtung das empfindest, also dass du das Gefühl hast, du müsstest dich irgendwie auch dafür rechtfertigen auf eine Art, dass du nicht mehr oder dass du eine bestimmte Klasse verlassen hast?
Ja, der Moment des Verrats, der ist schon sehr mächtig, und auch die Suche nach einer adäquaten Position, von der aus ich sprechen kann, die beschäftigt mich gerade sehr. Darüber habe ich gestern diesen Vortrag gehalten, und ich suche tatsächlich, und ich glaube, was auch zu diesem Klassenwechsel dazugehört, ist die Trauer. Also das ist ein sehr mächtiges Gefühl, und ich glaube, es ist insbesondere in Deutschland sind wir schnell dabei, diese Trauer nicht zuzulassen. Da gibt es ein sehr wichtiges Buch, wenn ihr euch erinnert, Die Unfähigkeit zu trauern von Mitscherlich, also wo sie sagt, die Nachkriegszeit war deshalb auch so seltsam, weil diese Trauer gar keinen Platz hatte. Ich glaube, das deutsche Trauern, da habe ich ein Fragezeichen dran. Ja, und der Verrat, das schlechte Gewissen, das sind Fragen, die mich umtreiben und die auch in bestimmte Entscheidungen mit einfließen. Ne? Also zum Beispiel in die Frage, in welcher Form schreibe ich, in welcher Sprache schreibe ich. Wenn man sich mein Werk anschaut, dann sind die ersten Texte so sehr verspielt und sehr, also mit einer sehr geformten Sprache. Und die letzten beiden suchen sehr bewusst die einfache Sprache. Ernaux nennt das die Écriture plate, ne? Das ist die sehr flache, sehr reduzierte, minimalistisch gehaltene Sprache. Und sie sagt in einem Interview auch, naja, das ist meine Buße. Das ist meine Buße am Klassenverrat. Soweit würde ich nicht gehen, aber das ist schon eine sehr, also geschieht auch nicht ohne Schmerzen, in dieser sehr schmucklosen Sprache zu schreiben. Aber ich dachte bei diesen Themen und geht es gar nicht anders. Also da drängt sich diese Sprache auf.
Lass mich nochmal nachfragen, wenn man Lügen über meine Mutter liest, da wird es ja auch ganz klar, da gibt es ja, wird ja sehr stark auch reflektiert, wie man überhaupt sprechen kann über das man spricht. Und gleichzeitig kommt da definitiv sehr viel Schmerz und Trauer auch vor. Aber trotzdem ist es für mich kein Buch, das nur ein Schwall von negativen Gefühlen ist. Das wäre ja auch großartige und wichtige und tolle Literatur, und fallen ja auch Beispiele ein. Also zum Beispiel Lügen über meinen Vater von John Burnside ist ein Buch, das genauso funktioniert. Das ist ein dunkler Strudel. Und wie macht man das denn, dass man schmerzvolle eigene Lebenserfahrungen in etwas gar nicht nur Schmerzvolles verwandelt? Das hast du ja gemacht vielleicht mit diesem Roman.
Ja, der erste Satz aus Zeige deine Klasse, der lautet nicht ohne Grund, als Kind wollte ich Clown werden. Also es ist sozusagen eine, ich bin immer ein bisschen traurig, dass mir das nicht gelungen ist. Ich wäre so gern Comedian. Und ich bin schon zum Sonnenschein sozialisiert, so sage ich das immer. Also jeder hat ja in der Familie so einen Platz und so eine Rolle. Und das Kind, das ich sagt in diesem Text, das versucht schon immer sehr stark, die anderen aufzuheitern, und es ist ein sehr resilientes Kind, das sucht, also nutzt auch Humor als Exit-Strategie. Ne? Und der Clown darf ja traditionellerweise am Hofe auch die Wahrheit sprechen. Also der Clown ist so eine Figur, die immer so ein bisschen abseits steht und nicht dazu gehört, partiell dazu gehört und sozusagen immer so minimal von außen schaut und eine große Freiheit. eigentlich verkörpert. Und für mich ist Humor auch ein Erkenntnisinstrument. Ne? Also wenn wir Witze machen, dann ploppt auf einmal eine unliebsame Wahrheit auf vielleicht. So die Komödie. Die Komödie darf ja alle menschlichen Untiefen zum Beispiel erzählen. Und ohne diesen Humor kann ich nicht schreiben. Mir ist das irgendwann letztes Jahr aufgefallen, so sehr ich Ernaux wirklich verehre und liebe, aber das ist eigentlich eine komplett humorfreie Literatur. Ne? Es gibt ab und zu mal so einen Halbsatz, da gibt es so eine Anmutung von Augenzwinkern, aber, oder wie seht ihr das? Das ist schon...
Doch, geht mir ganz genauso und ich finde, das ist auch, also ich finde, das ist richtig in deinem Roman einer der Schlüssel, oder wäre jetzt zumindest so mein Blick von außen, warum du es so toll schaffst, über diese Figuren zu schreiben, aber sie trotzdem auf eine Art zu schützen. Das ist ja auch eine Frage, die dich permanent in diesem Buch umtreibt. Und ich habe das Gefühl, schützen im Sinne von nicht bloßstellen. Und ich habe das Gefühl, dass Humor da auch einfach wahnsinnig gut funktioniert, weil er immer wieder erlaubt, diesen Figuren auch irgendwie was Liebevolles zu geben oder immer wieder in Momenten natürlich eine Leichtigkeit. Also es ist auch immer klar, dass ganz viel daran problematisch ist. Aber ich finde, es funktioniert einfach irre gut, um da auch immer wieder irgendwie etwas Weicheres oder einfach komplett etwas zwischenzuschieben. Deswegen finde ich, ist das eine sehr gute Entscheidung gewesen, um genau den Effekt quasi zu erzielen, um den du dich ja immer wieder auch selbst drehst oder den du auch immer wieder selbst hinterfragst. Was ich mich aber jetzt trotzdem gefragt habe, weil du vorhin gesagt hast, dass du sehr bewusst diese flache, wie Annie Ernaux sagt, oder eher schmucklose Sprache gewählt hast. Mich würde interessieren, weil du das Gefühl hast, also ja, du konntest den Text nur auf diese Art und Weise schreiben, aber war also dahinter auch irgendwie mit der Hoffnung, es könnte auch Leute erreichen, die vielleicht nicht geübt darin sind, kompliziertere oder irgendwie kunstvoll geformtere Texte zu lesen. Ich sehe dich gerade nicken und dann wäre meine Frage, ist das eher so eine idealistische Hoffnung? Weil wir haben ja am Anfang drüber gesprochen, dann bewegt man sich doch in der Branche und die ist auf eine Art doch geschlossen und durchzogen von Menschen, die aus dem Bildungsbürgertum kommen und Florian und ich da. Müssen wir uns ja auch selbst quasi an der eigenen Nase packen, dass wir in Berufen sitzen, in denen auch die meisten Leute diesen Hintergrund haben. Ist das eine Hoffnung, die sich einlösen kann innerhalb der Welt, in der wir uns jetzt und du dich jetzt auch bewegen?
Ja, es ist eine Hoffnung, die immer so leise in meinem Hinterkopf präsent ist, würde ich sagen. Und ich darf sie aber nicht zu sehr nach vorne lassen, weil ich das nicht steuern kann letztendlich. Ne? Ich muss schon vom Text und von den Inhalten her denken. Im Fall des Romans Lügen über meine Mutter ist es sehr dankbar, weil ich ja ein Kind sprechen lasse. Ein Kind spricht aus Ich-Perspektive und dadurch ist das Register begrenzt und dadurch sind die sprachlichen Mittel, wenn man es nicht total ins Kunstvolle ziehen möchte, ist es eine in sich begrenzte Sprache, die aber I can tell you, wirklich schwer war zu schreiben. Also ein Kind glaubwürdig zu erzählen, ich dachte, okay, was habe ich getan?
Und die eben auch weit trägt. Also man kommt ja, man kann ja sehr, sehr viel damit erzählen dann plötzlich, obwohl es erstmal so ein begrenztes Register ist.
Ne? Ja. Und ich glaube, diese Setzung, ein Kind erzählt aus Ich-Perspektive, die hat schon auch dazu, und das Thema natürlich, das hat schon auch dazu geführt, dass teilweise bei meinen Lesungen Leute sind, die noch nie auf einer Lesung waren. Das freut mich natürlich total, die erstmal mit dieser ganzen Welt der Literatur gar nicht so viel zu tun haben, aber irgendjemand hat es ihnen empfohlen, also so grassroot-mäßig. Ne? Und teilweise lesen das auch Teenager oder sehr junge Leute, die auch noch nicht so weit sind in ihrer
Literatur. Wow, ja. Das ist ja wahnsinnig schön.
Ja. Das ist ja die eine Seite und das ist auf jeden Fall eine sehr schöne. Die andere, das hatten wir am Anfang schon, ist dieses Aufeinanderprallen mit einem Betrieb und überhaupt einer Szene, bei der ja vielleicht, da gibt es ja durchaus auch Trends. Also sobald Greta Thunberg da ist, machen alle Verlage mal ein paar Klimabücher und bemühen sich redlich. Jetzt gerade denken sie wahrscheinlich hoffentlich, dass sie es unbedingt auch weitermachen sollten. Aber trotzdem gibt es ganz sicherlich Bücher, die gerade irgendwie im Kommen sind, Thematiken, die im Kommen sind, Stoffe, die im Kommen sind und so weiter. Und hast du manchmal das Gefühl, auch quasi missbraucht zu werden von einer Literaturwelt, die eben jetzt mal Lust hat, dieses Thema abzugreifen?
Also das könnte man denken, dass die Klasse so Teil des Themenparks ist und dann auch wieder verschwindet. Ich glaube, dafür ist sie tatsächlich zu mächtig als Kategorie, die jetzt wiederentdeckt wurde. Und wir denken sie ja anders als in früheren Jahren. Wir denken sie in Kombination mit feministischen Diskursen, mit Klimagerechtigkeit, mit postmigrantischen Erfahrungen und mit Queerness. Ne? Das ist ein weites Feld, wirklich, also ein reiches Feld. Und ich glaube, dass sie so schnell nicht mehr verschwinden wird. Also auch, weil, genau, wir sind mitten in der Inflation, das muss ich alles gar nicht sagen. Also das schreibt ja parallel zu einer sich verschärfenden Lebenswirklichkeit, ne, von vielen Menschen. Außerdem glaube ich, es könnte wirklich noch interessant werden, weil was noch nicht wirklich entdeckt ist, das ist aber mit mein großes Thema, es ist die Mittelklasse. Also die ja an sich kein Klassenbewusstsein hat und immer sozusagen so sich als normal empfindet. Und mit ein wichtiger Motor meines Schreibens ist tatsächlich, dass die Mittelklasse ein Bewusstsein für ihre Funktion in diesem System bekommt. Und ganz, ganz ins Utopische gedacht, wenn man an dieses Schlagwort der des Feminismus des 99% oder so denkt, dass sie halt die Solidarität mit den unteren Klassen lernt. Irgendwann. Ist jetzt sehr, sehr groß, aber.
Das ist die eine Möglichkeit, das finde ich eine sehr gute Möglichkeit. Auch, dass es so eine Entdeckung der Mittelklasse, Fragility oder so etwas geben würde. Denn das ist ja ganz klar, dass da, wie bei Maskulinität oder so, ganz komplex Probleme und Möglichkeiten ineinander geschachtelt sind. Für mich gibt es noch eine andere Variante, die ich nicht so gut finde. Nämlich, ich habe auch beim Schreiben über Klasse das Gefühl, das ist natürlich ein Begriff, der auch sehr vielen Leuten offen steht. Man kann immer, ich komme aus, mein Vater ist Neurologieprofessor gewesen, meine Mutter Lehrerin. Trotzdem würden mir natürlich in meiner Biografie Dinge einfallen, denen ich auch das Gefühl habe, das war schwierig oder die Abgrenzung zu denen und den Leuten war schwierig und so weiter. Und wenn die Mittelklasse kann dieses Thema so leicht kapern, viel leichter als andere Diskriminierungserfahrungsthemen. Es ist ganz leicht und deswegen finde ich eigentlich, weil jetzt auch immer mehr Memoirs geschrieben werden und Leute ihre eigene Biografie entdecken, kann der Begriff auch so ausgeweitet werden, dass er eigentlich ganz nutzlos wird?
Absolut. Concept Creep nennen wir das dann. Ne? Das könnte passieren, das kann passieren, das ist die Gefahr. Da können, glaube ich, nur Verlage dann die, das ist dann euer Job. Da müsst ihr die Tür zumachen. Oder das ist die Gefahr, die sehe ich auch absolut. Und insbesondere männliche Stimmen tendieren dazu. Männliche, hetero, cis Stimmen. Wäre meine These.
Ja, da machen wir die Tür ganz schnell ganz laut zu. Aber du hast natürlich vollkommen recht, Florian. Das ist, aber es ist gut, wenn wir uns dessen immer wieder bewusst machen. Da sollten wir aufpassen.
Genau, also ich will ja gar keine, ich finde ja als gute Verlagspolitik macht man ja gar keine Tür ganz zu, weil es ja immer wieder aus jeder Positionalität heraus wird es wichtig sein, darüber zu sprechen, was los ist. Aber es kommt natürlich darauf an, was und wie man sagt. Und man kann eben Klasse auch so ideologisch falsch einsetzen sozusagen und einfach anfangen, alles unter eine Lupe zu nehmen. Jeder kann sozusagen diese Brille sich irgendwie aufsetzen, obwohl sie manchmal vielleicht gar nicht die Brille ist. Vielleicht sollte man die Brille manchmal auch anderen Leuten überlassen.
Absolut, absolut.
Und es wird ja auch einfach, glaube ich, jetzt interessant zu sehen, wie die weitere Entwicklung ist. Also es gab jetzt eben die paar AutorInnen, die so wichtig waren und die das so richtig losgetreten haben. Wir haben auch schon ein paar genannt. Vielleicht wird es jetzt ja auch einfach eine Sache, die sich, wie du ja schon gesagt hast, Daniela, sich auch mit ganz vielen anderen Themen verbindet und auch einfach zu einer größeren Selbstverständlichkeit. Und damit will ich nicht unbedingt sagen, dass der Begriff sich verweichlicht, aber vielleicht entwickeln wir uns in eine Richtung, wo es nicht so eine, wo sozusagen die Agenda des Buches nicht eine direkte Auseinandersetzung mit Klasse sein muss, sondern vielleicht ist es eine Sache, die einfach auch mehr im Hintergrund mitlaufen kann, aber mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit, was ja auch interessant wäre und eine Hoffnung wäre, dass da alle irgendwie einen kleinen Schritt weitergekommen sind. Aber ich glaube schon, dass man gerade irgendwie eine Hochzeit dieses Themas erlebt oder vielleicht sind wir auch schon einen kleinen Schritt weiter, wäre zumindest jetzt eine Vermutung, die ich habe, dass wir da in ein paar Jahren vielleicht doch auch eine Konzentration um ein anderes Thema haben, ohne dass dieses Thema dann wieder verschwunden ist. Aber ich glaube, es wird sich auf eine andere Art und Weise in der Literatur eventuell festsetzen.
Ja, oder wir gehen sozusagen vielleicht auch ein Stück weit weg von der eigenen Erfahrung und gehen nochmal in Formen die mich an deine Polemik erinnern, zum Beispiel Swift, den wollte ich mitbringen. Kennt ihr diesen Essay, ein bescheidener Vorschlag, a modest proposal?
Das, leider nein.
Das ist so eine Satire, da hat der vorgeschlagen, die Armen an der Hungersnot in Irland leidenden und sterbenden Kinder doch zu importieren nach England und dort zu Menschenfleisch zu verarbeiten und zu verfüttern. Das ist ein unfassbar Text, der ist so böse und mit so spitzer Feder geschrieben. Und ich dachte, ja, also weil ja die Dinge so verschärft sind und so ungerecht, vielleicht ist einfach auch bald wieder die Zeit von großen Satiren, ich weiß es nicht.
Wow, okay. Wir werden die Augen danach aufhalten. Das klingt irre. Das klingt natürlich der Albträume von Kriegen. Aber ja, wir schauen uns das mal an.
Na, ich finde es toll, düster und gut für diesen Podcast so zu enden, weil er wirklich darauf hinweist, dass das ja alles nicht nur Glasperlenspiele sind, die völlig für sich stehen, sondern sehr stark mit einer realen Welt zu tun hat, in der die Schere immer unbarmherziger aufgeht, genau jetzt. Und damit im Zusammenhang habe ich, ohne das jetzt irgendwie alles wieder ins Amüsante ziehen zu wollen, aber ich habe trotzdem eine Schätzfrage, wie wir es immer in diesem Podcast machen. Diesmal ist es gar keine große Zahl. Mich würde einfach eine Prozentschätzung aus eurem Freundeskreis interessieren. Und wir denunzieren keine Menschen, überhaupt nicht. Wir lieben alle unsere Freunde.
Das tun
alle,
wir.
Wirklich, sehr. Aber ihr beide habt in eurem Bekannten- und Freundeskreis auch Schriftstellerinnen. Wie viele von ihnen, und ich weiß auch gar nicht, ob Wohnbesitz, habe ich ja schon in dieser Folge davon gesprochen, ich weiß gar nicht, ob Wohnbesitz wirklich die Matrix dafür ist, dass man aus einer bestimmten Schicht kommt. Es gibt ja auch ganz andere Gründe, aus denen man sich Wohnbesitz erwerben kann und so weiter. Das ist nicht das Wasserzeichen für Klassenhintergrund oder so. Trotzdem interessant und immer so schön, weil so wenig drüber gesprochen wird. Wie viele der Schriftstellerinnen, die ihr enger kennt, Prozentschätzung, besitzen Wohnungen oder Häuser?
Super Frage.
Oder mehrere.
Oder ganz, ganz viele. Oder ein paar Häuser in Dresden oder so.
Enger? Also muss ich die Menschen enger kennen oder nur kennen? Das ist ein Unterschied. Also Friends oder?
Was ist die schönere Frage? Sagt ihr es mir?
Wir können beides
sagen. Das ist so eine schwierige, ich meine, das ist ja auch richtig fies, mit wem bin ich jetzt wirklich befreundet? Ich würde sagen, einfach alle, die man kennt. Alle, mit denen man...
Haltet es offen, dann gibt es auch keine Beleidigung.
Okay. Oh Gott.
Daniela, du zuerst.
20%.
Ja, also ich würde sagen, die sind ja auch alle noch ein bisschen jünger. Wenn wir uns diese Frage nochmal in 20 Jahren stellen, Florian, sieht das vielleicht ganz anders aus. Ich würde sagen, sogar weniger. Ich würde sagen, 10% in meinem Fall.
Mhm. Und du?
80. Florian ist noch mit ganz reichen Autorinnen befreundet.
Ganz und gar nicht. Aber 20 ist in meinem Fall wirklich zu wenig. Ich bin echt, ehrlich gesagt, immer wieder baff, weil ich finde an der Wohnungssache, das kommt bei Katja Kuhlmann auch mal toll vor, in ihrem Buch über Prekarität, dass es immer wieder so interessant ist, dass man so viel nicht weiß, weil wir so unglaublich oder viele Menschen, die wir kennen, halt alles daran setzen, nicht darüber zu sprechen. Das ist ja noch nicht mal so, dass bewusst gelogen wird oder so, sondern riesige Themen vom Einkommen konkret bis eben zu den familiären Hintergründen sind wie mit so Schleiern belegt. Ja. Und dann gibt es immer wieder dieses, dass man plötzlich merkt, dass es gar keine Miete zu zahlen gibt oder so etwas. Und deswegen, ich bin da bei 30-40%, sag ich mal. Und du hast völlig recht, Emily, bei mir sind das ja vor allem jüngere Leute. Und mal gucken, was die Zukunft bringt. Aber ich finde es interessant, wenn man über Literaturbetrieb spricht, auch über diese Prozente zu sprechen.
Absolut.
Dankeschön für diese Folge. Vielen Dank.
Danke, dass du da warst.
Danke euch.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.